Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Das Konzept der impressiven Begegnung ist ein Konzept, was Barbara Vornefeld in Köln entwickelt hat, schon vor vielen Jahren. Es ist eigentlich relativ einfach. Stellen Sie sich eine Situation vor. Sie sitzen in der Straßenbahn, im Zug, im Restaurant und plötzlich sitzt Ihnen eine Person mit Behinderung gegenüber. Wenn man sich selber beobachtet, dann merkt man, dass zumindest eine gewisse Fremdheit von dieser Person ausgeht. Uns ist diese Erfahrungswelt wenig geläufig. Ein zweites ist, ich muss darauf reagieren. Denken Sie zum Beispiel an die Menschen, die am Bahnhof sitzen und Geld haben möchten. Wende ich mich ab? Gebe ich was? Was tue ich? Egal, was ich tue, ich muss reagieren. Und der dritte Aspekt, ich muss versuchen, vielleicht einen Wunsch zu entwickeln, diese Fremdheit zu überwinden. Das bedeutet, ich kann entweder einen Kontakt suchen, kurzzeitlich, wenig intensiv. Sie erinnern sich an die Geschichte, die Ihnen zugesandt worden ist. Da war ein solcher Kontakt, ganz rein zufällig und plötzlich so angegeben. Ein zweiter Aspekt ist, ich bin bereit für eine Begegnung. Das heißt, ich nehme ein bisschen mehr Zeit und ich gebe eine gewisse Emotionalität in diese Begegnung hinein. Der nächste Aspekt ist der der Beziehung. Ich lasse mich auf die Person ein, rede mit ihr, spreche mit ihr länger. Das Gespräch wird intensiver, sodass sogar der Wunsch entstehen könnte, wir sehen uns wieder. Und daraus kann als letzter Aspekt auch eine Art Verpflichtung entstehen. Eine Verpflichtung, dass man miteinander etwas tun möchte. Und dieses Konzept setzt sie voraus für jede Begegnung mit Menschen mit Behinderung. Und sie sagt, es hilft, Barrieren wahrzunehmen, die zwischen uns beiden als normal und anders entstanden sind. Und es hilft, Wege, Lösungen zu finden, wie ich aus dieser Situation für mich herauskomme. Ich kann meine und die Begegnungen, Barrieren des anderen entsprechend wahrnehmen. Das klingt jetzt alles sehr einfach, sehr plausibel und ich würde es Ihnen gerne noch ein bisschen mit Zahlen untermauern. Denken Sie zum Beispiel daran, es gab eine Umfrage, anders weiß man sich in diesem Feld leider nicht zu helfen, die das Allenbach-Institut gemacht hat vor knapp 10 Jahren. Da wird gesagt, 22% der Bürger in der Bundesrepublik haben Kontakte mit Menschen mit geistiger Behinderung gehabt. 88% sehen in den Menschen mit Behinderung hilfsbedürftige Wesen. Der Begriff hilfsbedürftige Wesen ist mir wichtig. Nicht Menschen. 56% erleben Menschen mit geistiger Behinderung als ausgegrenzt und sie verspüren Mitleid. Und ein Punkt, der sehr hoffnungsvoll stimmt, ist, 57% sehen im Menschen mit geistiger Behinderung eine Behinderungsart, die ja eigentlich ja im untersten Ranking steht, dass sie als besonders lebensfroh gelten, freundlich, zugewandt, zugetan. In all diesen Situationen unter dem Begriff impressive Begegnung wird natürlich sehr massiv Fremdheit deutlich. Die Frage ist, besteht überhaupt eine Chance, diese Fremdheit zu überwinden? Und wenn es eine Chance gibt, dann liegt der Ansatz wohl bei der Lebensfreude von Menschen mit Behinderung. Dazu kommen noch weitere Beobachtungen. Ein Drittel der Menschen mit Behinderung lebt in Einrichtungen, bezogen auf die gesamte Bundesrepublik. Und zwei Drittel der Menschen mit Behinderung leben zu Hause. Und wenn Sie mal dran denken, der Fokus, wie man von Menschen mit Behinderung spricht, richtet sich vor allen Dingen auf die Menschen, die in Einrichtungen leben. Die Menschen, die zu Hause sind, kommen sehr selten oder kaum vor. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Haben Sie in Ihren Gemeinden entsprechend Personen, die zu Hause wohnen, Familien, die betroffen sind von einer Behinderung? Und wie reagieren Sie darauf? Ich denke, das ist wichtig, dass man diesen Personenkreis nicht vergisst. Es kommt noch eine deutsche Spezialität hinzu, auf die möchte ich gerne auch hinweisen, nämlich die, dass man in der Bundesrepublik Verantwortung und Hilfe lieber Institutionen überlässt. Das heißt, dass der einzelne Bürger selber kaum bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, Hilfe zu leisten. Das sollen die anderen machen, wir nicht. Ich glaube, Fremdheit zu überwinden unter solchen Voraussetzungen ist nicht so ganz einfach. Auch nicht, wenn wir sagen, Kinder mit Behinderung können in unsere Kitas gehen, können in inklusiven Schulen aufgenommen werden oder können teilnehmen wie alle anderen auch. Die Grenzsetzung zwischen normal und anderssein wird dadurch nicht aufgehoben. Sie passiert nur in den einzelnen Begegnungen, in Beziehungen, die aufgebaut werden oder in den Kontakten, die versucht werden. Beispiele. Ich würde gerne von einem Jungen erzählen worden. Nach meinem Religionsunterricht kommt ein Junge auf mich zu aus einer anderen fremden Klasse, spricht mich an und fragt mich, bist du der liebe Gott? Ich sage natürlich nein, ich bin es nicht. Und er war ein bisschen erstaunt darüber und dann fragte er mich weiter. Aber es stimmt doch, der liebe Gott hat alles gemacht. Ja, das stimmt, sage ich ihm, nick dabei. Und dann eine kurze Pause. Der Junge fragt erneut. Er hat alles gemacht, die Tiere, die Pflanzen und auch die Menschen. Na klar, sage ich und nicke wieder. Wieder eine Pause. Dann hat er auch mich gemacht. Ich sage ja. Und der Junge springt in die Luft und freut sich und sagt, da hat sich der liebe Gott aber gefreut, dass ich da bin. Eine Begegnung, denke ich, die Emotionalität enthält. Sie können sie zuordnen. Fremdheit wird hier überwunden von Menschen mit Behinderung. Eine zweite Situation. Das ist Tanja. Tanja ist im Kommunionalter. Die Eltern möchten gerne, dass sie zur Kommunion geht. Tanja genießt es, in der Kirche zu sein. Und die Geschwister befürworten das auch. Sie kümmern sich vordringlich um Tanja. Tanja ist schwerst mehrfach behindert. Ich würde sie gerne einmal bitten, ihren Arm zu nehmen und einmal mit ihrem Arm einmal so um sich herum zu fassen. Scheuen Sie sich nicht, Ihren Nachbarn oder Ihre zu berühren. Machen Sie es noch ein zweites Mal bitte und machen Sie sich dabei bewusst, das ist Ihre Welterfahrung. Eine Armlänge, nicht mehr. Alles, was in dieser Armlänge liegt, das kann sie erfassen, begreifen, kennenlernen, sehen, fühlen. Als schwerstbehindertes Mädchen kann sie ihren Körper nicht stabilisieren. Sie braucht einen Rollstuhl. Oder sie muss liegend da sein, entweder in einem Bett oder auf einem Podest oder auf dem Boden. Kontaktaufnahme. Ich lege mich zu ihr auf den Boden. Die Mitarbeiter haben mich gewarnt. Sie haben ein Bad. Tanja mag Haare. Passen Sie auf, dass Sie hinterher noch welche haben. Ich war vorsichtig, aber ich legte mich also im Abstand eine Armlänge hin und wartete. Ich wartete darauf, dass sie Kontakt aufnimmt. Sie drehte den Kopf zu. Sie schaute mit ihren Augen über mein Gesicht. Dann nahm sie direkten Blickkontakt auf. Ich sagte meinen Namen und summte ihr Lieblingslied. Das fand sie toll. Am nächsten Tag wieder. Die gleiche Ausgangssituation, ich liege neben ihr auf dem Boden. Diesmal kann ihr Arm mich erreichen. Sie entdeckt sofort meine Haare auf dem Kopf, wischt mir über das Gesicht und kommt zum Bad. Sie streichelt den Bart. Sie reißt nicht, sie zieht nicht. Sie findet es interessant. Ich singe ihr Lieblingslied. Und so bauen wir nach und nach eine gemeinsame Beziehung auf. Es kommt eine Kerze dazu. Wir gehen zusammen in die Kirche. Und irgendwann ist sie auch in der Lage, zusammen ein Brot mit uns zu teilen. Das ist zum Teil schon grenzwertig, weil sie auch Schluckbeschwerden hat. Sie merken, Begegnung hat hohe Emotionalität, Beziehung hat noch höhere Intensität und es kommt wirklich darauf an, wie weit ich mich auf einen solchen Menschen einlasse, seine Bedarfe wahrnehme, kennenlerne. Und ich verlasse mich nicht auf Vorurteile, Bilder, die andere von diesem Menschen haben. Das ist eigentlich eine Basis, um Richtung Inklusion zu gehen. Ich denke, Sie können sich nicht alle auf den Boden legen und mit jeder Person entsprechend so intensiv und so lang kommunizieren. Aber ich glaube, Sie haben gemerkt, wie wichtig es ist, dass man solche Beziehungen aufbaut, intensiv aufbaut. Und Sie müssen sich einem Faktum stellen, wenn Sie Inklusion wollen, brauchen Sie Zeit. Beziehung ist nicht im Vorübergehen entsprechend zu handeln. Ein zweiter Punkt, der noch dazu kommt, ist, ich war davon ausgegangen, dass diese impressiven Begegnungen wichtig sind, um eine Basis für Inklusion zu schaffen. Es gibt eine sogenannte Scheinnormalität in den Geschichten, die sie erlebt haben. Wenn man zusammen in dasselbe Kaufhaus geht, dieselbe Kleidung besorgt, im selben Geschäft, wenn man zusammen ins Kino geht, dann ist das noch keine Inklusion. Man benutzt ein Gebäude miteinander, zufällig. Und ich glaube, auch das ist wichtig, sich klarzumachen, diesen Begriff von Inklusion stärker einzugrenzen. Inklusion hat immer mit Beziehungswünschen zu tun. Und da gilt es, Barrieren in diesen Beziehungswünschen wahrzunehmen und sie entsprechend ja auch zu bearbeiten, wenn man das denn selber möchte. Und wir müssen uns klar sein, dass auch Menschen mit Behinderung unsere Fremdheit ihnen gegenüber wahrnehmen. Sie spüren das, sie nehmen das auf und ziehen sich zurück. Barrieren wahrnehmen, um in Richtung Inklusion achtsam weiterzugehen, bedeutet zum Beispiel, sich auch die Zeitsituation zu vergewissern. Im Vertrauensranking der deutschen Gesellschaft liegen wir nicht mehr oben. Wir sind nicht mehr die Organisation, Institution, die oben liegt, um angemessen zu helfen. Wir sind eher im letzten Drittel von 137 Organisationen zu finden. Eine Studie der EKD aus diesem Jahr stellt heraus, dass Menschen Religion suchen, aber dass sie Religion lieber ohne Institution suchen. Haben wir da noch was zu bieten? Und Bischof Kohlgraf in Mainz formuliert: Menschen lesen heute nicht mehr in der Bibel. Sie lesen in den Menschen, die die Werte der Bibel verkündigen. In den jetzigen Krisen eine gewaltige Herausforderung für eine Kirche. Eine Mainzer Untersuchung hat ergeben, eine Münsteraner Untersuchung hat ergeben, Leitungen, Strukturen, die Organisation muss auf den Prüfstand, Gottesdienstgestaltung, Beteiligung von Menschen, die am Rande leben. Alles das lassen erkennen, dass Gläubige mitverantworten wollen, mitgestalten wollen. Ich denke, das begegnet ihnen Tag für Tag. Ich komme wieder auf die evangelische Kirche zurück. Sie hat versucht, einen sogenannten Index für Inklusion zu entwickeln. Das heißt, Leitmotiv für diesen Index für Inklusion ist, nachzufragen in allen Lebenskreisen, in denen Menschen leben, auch im Kontext von Gemeinde, wo gibt es Barrieren, die es Menschen mit Behinderung schwer machen, zu kommen, sich zu beteiligen, mitzugestalten. Und man hat ein Inklusionsbarometer entsprechend entwickelt, das jedes Jahr neu gestellt wird. Wo hat sich was verändert? Sind Menschen mit Behinderung gekommen, nicht gekommen, warum nicht? Wo hat sich was entwickelt? Das heißt, kleine Maßnahmen der Hilfe, um solche Barrieren abzubauen, die Fremdheit mit sich bringt, und gemeinsam darauf zu achten, wie Menschen mit Behinderung eingebettet werden in das Leben in der Gemeinde, mit der Gemeinde und als Verantwortliche in der Gemeinde. Das bedeutet aber auch, dass letzten Endes der Begriff der Behinderung unangemessen ist. Man sollte lieber von Menschen sprechen, die eine Behinderungserfahrung machen. Denken Sie an Ihre Geschichte mit den Schaumküssen, angedötscht, aber es ist dasselbe drin. Und wenn wir diesen Begriff Behinderung auflösen, was setzen wir stattdessen? Zum Beispiel die UN-Behindertenrechtskonvention 51, die 2009 hier in der Bundesrepublik ratifiziert worden ist, geht davon aus, Man muss einen Menschen von seinen Gesundheitszuständen beschreiben. Was brauche ich dafür? Ich muss beschreiben die körperliche Versehrtheit, Unversehrtheit. Ich brauche dafür den Sozialraum, in dem jemand lebt. Dann kann vieles aufgefangen werden. Ich brauche die Möglichkeit, Teilhabe zu finden bei anderen, außerhalb meines bekannten Umfeldes. Und ich selber habe auch die Möglichkeit, mich einzubringen. Und die letzte Position ist dann, welche Dienstleistungen braucht diese Person, um ihre sehr persönliche Teilhabe zu leben? Und wenn Sie denken, das ist ja für den Behindertenbereich ganz schön, ja, auf der einen Seite. Aber diese Beschreibung gilt nicht nur für Menschen mit Behinderung, die gilt für Sie, die gilt für mich. Spätestens, wenn wir ins Altenheim kommen, wird man diese gleichen Kriterien an uns anlegen, um festzustellen, wie sieht unser Gesundheitszustand aus, was brauchen wir an Fördermitteln, an Möglichkeiten. Fortschritt gegenüber anderen älteren Konzepten ist, man fördert nicht um jeden Preis. Ich erinnere mich an eine Schulsituation, da war es sehr wichtig, dass jemand das Toilettentraining lernte und nicht die Zahlen von 1 bis 10. Da kam man im Leben viel besser mit klar. Zum anderen ist es wichtig zu erfahren, ich als Mensch, was brauche ich eigentlich? Das ist der Ausgangspunkt. Wie schaffe ich meinen Alltag? Wie erlebe ich im Alltag sinnvolle Aktivitäten? Nicht nur als Mensch mit Behinderungserfahrung. Und ich denke, mit der Auflösung des Behinderungsbegriffes rückt man den Begriff Inklusion ein Stückchen näher. Man bekommt eine Vision, ein Ideal, um entsprechend auf diese Situation Behinderungserfahrung eingehen zu können. Eines wird aber auch sichtbar an diesem Begriff der UN. Nämlich, eine Person kann nicht verändert werden, aber ich kann das Umfeld verändern, damit die betreffende Person entsprechend weiterkommen kann. Und wenn Sie zum Beispiel eine Beerdigung haben, an denen auch Menschen mit Behinderung teilnehmen, dann wird durch die Teilnahme dieser Menschen mit Behinderung die Situation anders, ob sie wollen oder nicht. Dieser Personenkreis, ich sage es jetzt erstmal sehr distanziert, zeigt seine Trauer, findet seine Wege, Trauer auszudrücken, kann das auf der Basis, dass andere sie mittragen in dieser Trauer. Sie zünden meistens nicht nur Lichter an für die betreffende Person, sie haben Bilder gemalt, manchmal Lieder gedichtet oder bringen Sachen mit, die der betreffenden Person gehören. Ich denke, auf diesem Hintergrund kann man sehr gut nachvollziehen, dass sich eine Situation einfach ändert, indem Menschen mit Behinderung da sind und dass man darauf reagieren muss. Und das ist ein Punkt, wo gleichzeitig auch im Sinne von Trauerpastoral sehr viele verschiedene Einrichtungen, Situationen aufeinandertreffen. Vom islamischen Gläubigen bis hin zum Gläubigen einer anderen Hoffnung, von Menschen mit Behinderung bis zum Intellektuellen, alles gibt es bei solchen Gelegenheiten. Und dort gemeinsam Respekt füreinander zu entwickeln, gemeinsam Werte zu erleben, das, glaube ich, ist etwas, was mit Inklusion sehr intensiv verbunden ist. Ich würde Sie gerne auf den Punkt aufmerksam machen, wie sieht es eigentlich mit dem Evangelium aus? Schafft es das Evangelium, Barrieren abzubauen, oder lastet es uns noch mehrere Barrieren auf? Denken wir an die biblischen Traditionen, ihre Auswirkungen auf die Gesellschaften, dann ist es sicherlich so, dass zunächst erstmal die Vorbehalte weiter existiert haben. Warum gibt es Behindertsein? Jesus wendet sich schon dagegen. Behindertsein eine Folge von Strafe, Tun und Ergehen Zusammenhang. Sippenhaft. Wir können diese Liste noch ergänzen mit Prüfung und anderen Vokabeln. Ich glaube, es ist wichtig, deutlich zu machen, dass dies sicherlich nicht Grund ist, Menschen mit Behinderung auszuschließen. Aber ich glaube, auch wir als Theologen, als Fachleute, als Leute, die in der Praxis stehen, als pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben einen Anteil daran. Gehen wir einmal die verschiedenen Behinderungsformen durch, den Fuß. Wir kennen das als Therapien. Der Fuß steht als Symbol für den ganzen Menschen. Wenn er verunstaltet ist, nicht funktionstüchtig ist, dann wird man immobil. Dann wird man eigentlich in seiner Bewegungsfreiheit sehr stark eingeschränkt. Aber in der jüdischen Tradition kommt noch ein weiterer spiritueller Gesichtspunkt dazu, und der ist besonders wichtig. Denn diese Person, die als ganze Person über den Fuß als defekt ausgewiesen wird, gilt als lebendiger Widerspruch zur Schöpfungsordnung. Deswegen schmeißt man diese Person raus. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir häufig vergessen haben. Ein zweiter Punkt. Wir haben den Fuß, wir haben die Hände. Hände bringen in diesen alten Traditionen Heil. Ich kann mit den Händen beten. Ich vollziehe Riten mit den Händen. Ich kann Gott nicht mehr loben. Ich kann keine Beziehung mehr ausdrücken. Kann ich einen Dialog mit Gott haben, wenn meine Hände nicht mehr funktionieren? Bestimmt nicht. Exklusion ist die Folge. Und ich denke, Ihnen ist vertraut das Bild von Kees de Kort, wo dem blinden Bartimäus die Augenbinde abgenommen wird. Ich denke, Sie kennen es. Es ist ein Bild, das in Hilversum entstanden ist, eine Einrichtung für geistig behinderte Menschen. Es wurde genutzt, um dort in einem Gottesdienst die Heilungsgeschichte entsprechend sichtbar zu machen. Jesus nimmt dem blinden Bartimäus die Augenbinde ab. Welche Bedeutung haben die Augen? Er kann wieder sehen, er schaute als erstes in das Gesicht von Jesus Christus, und er hat einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft. Er wird nicht mehr betrogen. Er kann Zusammenhänge neu fassen. Aber hinzu kommt, eigentlich müsste er noch eine zweite Binde tragen, nämlich eine Binde um das Herz. Das blinde Auge macht das Herz blind. In den jüdischen Vorstellungen war es üblich, dass Gottesschau über die Augen stattfand, dass Offenbarungen über die Augen passierten, dass Glaube Augen brauchte, um diese Gottesschau entsprechend zu verinnerlichen. Und ein blindes Auge macht ein blindes Herz, und die Konsequenz ist Ausschluss aus der religiösen Gemeinschaft. Sind die Heilungsgeschichten für uns eine Last im Hinblick auf ein Weitergehen auf Inklusion? Ich würde Sie gerne zu einem Abgleich Ihrer Diskussion bringen, zu einem Beispiel, was ich in einer Unterrichtsprobe erlebt habe. Die angehende Lehrerin für katholische Religion hatte wenig Zeit, ihre Stunde vorzubereiten. In der Klasse gab es jemanden, der im Rollstuhl saß, also körperbehindert war in alter Terminologie. Und sie dachte sich, ich mache mit der Klasse morgen als Probe die Heilung des Gelähmten. Ich habe hier einen behinderten Menschen mit Körperbehinderung dabei, das wird schon funktionieren. Dann kommt der Tag, ich komme dazu, sie macht den Unterricht. Sie erzählt diesen Text. Alle hören gebannt zu. Der Junge, der im Rollstuhl sitzt, hat Spasmen, kann schlecht laufen, der steht auf, wankt zum Kreuz hin und sagt, Jesus, ich auch. Und dann? Die Lehrerin hat so reagiert. Es ist doch nicht so schlimm. Gott hat uns gute Gedanken gegeben. Wir können für dich einen Rollstuhl bauen, damit du dich fortbewegen kannst. Gebraucht hätte er was ganz anderes, nicht Verdopplung seiner Situation, sondern er hätte gebraucht, dass sie ihn in den Arm nimmt, ihn tröstet und die Hilflosigkeit teilt. Nach der Stunde geht der Junge nicht mehr in den Unterricht hinein. Er geht auch nicht mehr zu der Lehrerin hin. Sie hat sein Weltbild zerbrochen. Und es dauert ein ganzes halbes Jahr, bis dieser Junge über den Kunstunterricht wieder ansprechbar wird. Der Umgang mit Heilungsgeschichten ist nicht so einfach, gerade im Hinblick auf die Zielgruppe. Es gibt kein einfaches Reden über solche Texte. Und ich glaube, es muss immer wieder mitschwingen, sich in diese Person, der man gegenübersteht, einzufühlen und zu fragen, was braucht sie eigentlich? Will ich mein Ziel durchsetzen? Will ich jemanden anpassen in den Glauben? Oder will ich ihm meinen Glauben anbieten als Lebenshilfe? Das setzt auch andere Unterrichtsvorbereitungen voraus. Wenn wir fragen, ob biblische Geschichten eine Last sind, ich würde die Frage in der Gruppenarbeit so beantworten: Ja, sie sind eine Last, wenn man den Menschen gegenüber nicht wahrnimmt. Sie sind eine Last, wenn man nicht mitbekommt, wo sie Barrieren aufbauen können. Und sie sind eine große Hoffnung, weil sie deutlich machen, Jesus wendet sich den Menschen am Rande zu. Und das bedeutet zum anderen auch, denken Sie an den Teich Bethesda, dass es wichtig ist, diesen Menschen gegenüberzutreten, ihre Hoffnung so stark zu machen, dass sie aufstehen und zu Jesus hingehen. Eine Vorbedingung auch für inklusives Handeln. Und einzige Inklusionsgeschichten sind für mich die Einladung zum großen Festmahl, wo alle eingeladen sind. Und eine Stelle, die die meisten sehr vergessen. Nach dem Einzug Jesus in Jerusalem durch das goldene Tor geht er in den Tempel und holt Menschen, alle Menschen, die da sind mit Behinderung und alle kranken Menschen in den Tempel hinein. Ein Sakrileg für die damalige Zeit. Sie gehören in das Haus Gottes. Sie gehören nicht ausgeschlossen, rausgeschmissen. Sie gehören nicht exkludiert. Inklusion ist von daher eine tragende Basis in der Entscheidung, ob wir als Christen Inklusion auch durchhalten können. Es gibt einen berühmten Heilpädagogen, der jahrzehntelang Papst der Heilpädagogik, der Behindertenpädagogik und Inklusionspädagogik genannt worden ist. Und er sagte, die Christen haben eigentlich ihre Bibel vergessen. Ein sozialwissenschaftlicher Begriff wie Inklusion schreckt Christen auf, weil sie besitzen diesen Begriff Inklusion von Anfang an. Jesus Christus wollte mit Reich Gottes ein Reich für alle Menschen, eine Gemeinschaft für alle Menschen, solidarisch, gegen Unrecht ankämpfend, und er wollte, dass niemand verloren geht. Ich fand das sehr spannend, diese Aussage, dass ein Begriff 2000 Jahre nach Christus noch einmal neu aus einer ganz anderen Perspektive Reich Gottes, Gemeinde, Kirchengemeinde noch mal neu anspricht. Ich glaube, dass wir uns klar machen müssen, dass wir als Christen eigentlich eine Kernkompetenz haben, Gemeinschaft zu bilden. Wenn man sich antike Texte anschaut, dann wird immer wieder davon gesprochen, wie wunderbar in Anführungszeichen Christen mit den Menschen ihrer Gemeinschaft umgehen. Es gibt natürlich auch Krach und Ungerechtigkeiten, denken Sie an Korinth. Aber in der Allgemeinliteratur ist dort die Besonderheit der Gemeinschaftsbildung wichtig. Das bedeutet für uns, wir müssten eigentlich ein Profil haben für unsere Gemeinschaftsbildung. Die haben wir in der Inklusion. Vielfalt leben, Vielfalt zulassen, Vielfalt üben, wäre sicherlich etwas, was dieses Profil herausarbeiten würde. Und wenn wir das beachten, dann ist Inklusion keine Ideologie, dann ist Inklusion etwas, was zu unserem Lebensnerv dazugehört. Inklusion als Profil unserer Kirche, das könnte auch für viele Menschen wieder attraktiv werden. Ich glaube, ich würde hier erstmal eine kurze Pause machen wollen, damit Sie sich vom Zuhören ein bisschen erholen. Ich würde Ihnen gerne noch die Inklusion nach Papst Franziskus entsprechend vorstellen, damit Sie für sich nochmal einen Punkt haben, das Ganze in sich hineinzulassen. Ich denke, es gibt viele theoretische Begrifflichkeiten, wie man Inklusion definiert oder auch nicht definiert. Im sozialwissenschaftlichen Bereich gibt es über 50 Bücher dazu. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, sich auf diese Art und Weise dem Bereich anzunähern, hier in dieser Situation. Aber ich glaube, es ist wichtig, zu klären, inwieweit Inklusion innerkirchlich verstanden wird, vom Papst entsprechend favorisiert wird und empfohlen wird. Was mir ganz besonders wichtig ist im Hinblick auf die Zeitsituation ist, dass Papst Franziskus sagt, ich sage es jetzt mit meinen Worten, dass man auf die Veränderung der Gesellschaft reagieren muss. Das heißt, wir können nicht mehr mit unserem Ebenbild ankommen. Aber wir können sagen, wir sind Teil einer Menschenrechtsbewegung und versuchen so entsprechend unser Profil Inklusion durchzubringen. Das ist eine Herausforderung, das nehme ich durchaus wahr. Wichtig ist auch dann dabei zu beachten, dass alle Menschen, denken Sie an das erste Beispiel, Wunschkinder Gottes sind. Und für mich gilt das auch vor der Geburt. Ich glaube, auch das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, nicht Inklusion erst mit der Geburt zu beginnen. Und die Frage ist auch im Hinblick auf die Menschenwürde, die staatlicherseits hier eingefordert wird. Die wird als Wert sicherlich respektiert, aber oft in der Praxis ausgehebelt. Sodass er zu dem Schluss kommt, Inklusion ist eine Haltung. Eine Haltung, die eigentlich auf einem Bilderverbot entsprechend basiert. Das ist ja in der alttestamentlichen Tradition, ich denke im Christentum, ist es leicht zu übernehmen, verboten, sich ein Bild, ein festgelegtes Bild von Gott zu machen. Ein Nichtbild schafft Offenheit. Offenheit für Beziehung, auch Offenheit für Möglichkeiten, sich mit jemandem auseinanderzusetzen. Und dieses Bilderverbot für Gott gilt natürlich auch als Bilderverbot für Menschen. Auch Menschenbilder sind konsequenterweise dann entsprechend verboten oder nicht sinnvoll, besser gesagt. Gerechtigkeit für alle setzt er an die Stelle. Er sieht in Menschen mit Behinderung eine Gruppe der Armen, die entsprechend Unterstützung bedürfen. Es geht um Gerechtigkeit. Menschen, die diskriminiert werden, ausgeschlossen werden, erleben Unrecht. Normalität, das vergisst man oft, kann sehr verschieden gelebt werden. Und Inklusion ist eine Praxis von Jesus, die wir heute als Netzwerkbildung beschreiben oder von der wir theologisch sagen, sie baut das Reich Gottes auf. Gemeinden sind Orte, um Inklusion zu ermöglichen. Es gibt die vielfältigsten Begegnungspunkte im Leben mit Gemeinde und Kirche, wenn man sie möchte. Und ich denke, wie schwerfällig eine Institution sein kann, ist, wenn man überlegt, vor 30 Jahren habe ich einen Artikel in die Hände bekommen, in dem aufgeschrieben steht, Gottesdienste zu feiern, ist mit geistig Behinderten unmöglich. Das wurde in einer offiziellen Arbeitshilfe so festgehalten. Jetzt haben wir ein Hochgebet für geistig behinderte Menschen. Welch eine Entwicklung dazwischen passiert ist, wird daran deutlich. Und es macht auch deutlich, dass dementsprechend Kirche sich verändern kann als Struktur, als Institution, als Organisation, dass Vielfalt erwünscht ist, dazugehört, dass auch der zählt, der nicht zählen kann. Ich denke, man könnte diese Reihe noch deutlich machen. Gerechtigkeit für alle ist der Grundbegriff, der eigentlich entsprechend hier dazukommt. Und ich glaube, was noch ganz, ganz wichtig ist, und deswegen würde ich Sie gerne bitten, ich würde von Papst Franziskus erzählen, der hatte Besuch von einer Wohngruppe und einer Gruppe aus der Gemeinde, ein inklusiver Besuch, wo man ihn fragte, warum dürfen unsere schwerst mehrfach behinderten Menschen nicht zur Erstkommunion gehen? Sie können nicht sprechen, sie können auch nicht sitzen. Aber ist das ein Grund, dass jemand nicht zur Erstkommunion gehen kann? Papst Franziskus hatte ein tolles Skript vorbereitet. Das hat er an die Seite gelegt und hat gesagt, jeder in der Kirche hat das Recht, ein Sakrament empfangen zu können. Jeder. Es ist unsere Aufgabe, Kommunikationswege zu finden, wie wir uns verständigen, wie wir zueinander finden. Das kann leichte Sprache sein, das können Symbolhandlungen sein, das können Sprache der Hände sein. Diese Vielfalt gilt es zu ergründen und einen solchen Weg zu finden, der dann eine Verständigung, die auch über das Fühlen gehen kann, ermöglicht. Und Kommunikationswege zu finden, dazu hält eigentlich die Heilerziehungspflege, die Heilpädagogik viele Möglichkeiten bereit. Da ist es wichtig, sich entsprechend zu informieren oder zum Beispiel auch auf Veröffentlichungen zum Religionsunterricht hinzuschauen oder das, was der inklusive Beirat Pastoral entsprechend entwickelt hat. Kommunikationswege zu ergründen. Wer das nicht macht, der gehört eigentlich ausgeschlossen. So endet diese Begegnung. Es war ein Paukenschlag in Rom, als diese Formulierungen entsprechend weitergegeben worden sind. Aber ich denke, das ist genau der Punkt. Wir können nach einem Profil für Inklusion suchen, für unsere Gemeinschaftskompetenz. Wir können suchen nach einer guten Gemeinde. Entscheidend ist, immer wieder neu sich einzulassen auf neue Kommunikationsweisen und neue Kommunikationswege. Eine Theologin sagt, die Pfarrgemeinde ist die Türöffnerin für solche Prozesse. Sie hat sämtliche Möglichkeiten dazu. In der Realität muss man das sicherlich zurückfahren in ihrer Bedeutung. Aber was sichtbar wird, Inklusion ist eine Möglichkeit, wie wir uns als Kirche auch profilieren können. Und was mir in dem Zusammenhang noch wichtig ist, das würde ich gerne anhängen, ist die Frage nach der Selbsttötung, nach dem assistierten Tod, der ja zurzeit immer wieder als Problem ansteht, weil er in der ersten Lesung geklärt werden sollte, wie man das handeln könnte, rechtlich gesehen. Ich sehe da persönlich drin eine Notwendigkeit, dass Kirche sich profiliert, denn der assistierte Suizid kann eine Gefahr für Menschen mit Behinderung darstellen. Er kann zum Zwang werden, den Angehörigen nicht zur Last fallen, Kosten ersparen, der Familie, dem Staat. Es gibt eine Untersuchung in England aus diesem Jahr in Cambridge, die sagt, 77% aller Menschen, die einen solchen Tod wünschen, tun das, weil sie selbst unwürdig gepflegt werden, weil sie nicht in der Lage sind, Dinge des Alltags umzusetzen, weil sie keine sinnhaften Tätigkeiten finden. Jeden Tag, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen von morgens bis abends. Und was noch deutlich wird, ist, dass es Einrichtungen gibt, in denen ein solcher Wunsch formuliert wird, die den Heimvertrag kündigen. Kann man Menschen mit diesem Wunsch so alleine lassen? Wenn es eigentlich die Umgebung ist, ich werde nicht angemessen gepflegt, ich fühle mich isoliert, nannten 77%, ich fühle mich einsam als Grund für diesen Suizid, dann wäre sicherlich dieser Wunsch nochmal zu hinterfragen. Und wenn es eine richtige Entscheidung geben könnte, das sage ich jetzt sehr normierend, dann könnte eine solche Entscheidung nur fallen auf der Basis einer inklusiven Gesellschaft, wo jeder auf Augenhöhe ist, wo jeder die Rahmenbedingungen hat, die ihn nicht zu einer solchen Entscheidung forcieren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.